Asia Expansion Explained. Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-how, Best Practice Cases und spannende Karriere-Talks für einen erfolgreichen Markteintritt.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Asia Expansion Explained, der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Lisa Stöger und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit meinem Podcast-Co-Host Fabian Gems, Geschäftsführer von GEM Solutions, tauchen wir ein in die GIN-Zielregionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie.
Es ist die 6. Folge der Podcast-Serie zur GIN-Zielregion Hongkong und heute widmen wir uns dem Thema Branding, Marketing and Sales. Dafür freuen wir uns auf unseren heutigen Experten, Simon Eberle, Geschäftsführer der Bloom Furniture Hardware Limited in Hongkong. Seit 2007 ist Simon regelmäßig in Greater China unterwegs, zuerst noch als Einkäufer für den österreichischen Beschlägehersteller Julius Bloom, später dann als Geschäftsführer des Tochterunternehmens Bloom Furniture, das er seitdem leitet. Aufgewachsen ist Simon in Vorarlberg in Österreich. Nach seinem IBWL-Studium in Wien fing er bei den österreichischen Beschlägehersteller Julius Bloom als Einkäufer an zu arbeiten. Später wechselte er in den Vertrieb und lernte schnell die spannenden Seiten Hongkongs kennen. Als er 2015 die Möglichkeit bekam, das Tochterunternehmen vor Ort als Geschäftsführer zu leiten, musste er nicht lange überlegen und zog vom ländlichen Bregenz nach Hongkong. Sprache, Kultur und vor allem das Essen faszinieren ihn nach wie vor.
Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Die Firma Julius Bloom ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Möbelbeschlägen spezialisiert, vor allem für Möbel und Küchen. Seit 1952 produziert die Firma in Vorarlberg, Österreich, dem Hauptsitz der Firma, und hat weltweit 32 Tochtergesellschaften, unter anderem auch in Hongkong. Und obwohl die Integration von Hongkong in China immer schneller voranschreitet, sind es nach wie vor zwei total unterschiedliche Absatzmärkte, meint Simon, die eine völlig unterschiedliche Herangehensweise verlangen. Mit dem Produkt Scharniere und Beschlag, einem Produkt, das ganz traditionell B2B ist, versucht Simon in Hongkong in Richtung B2C-Marketing zu gehen. Dieser Spagat gelingt nicht immer, sorgt aber dafür, dass es nie langweilig wird. Hallo Simon, freut uns, dass du heute bei unserem Podcast Asia Expansion Explained zu Hongkong dabei bist. Wir sprechen heute über die ABC of Branding, Marketing and Sales. Freut uns, dass du da bist. Kannst du uns vielleicht ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wer du bist, woher du kommst, was du in Hongkong genau machst?
Ja, gerne. Hallo Fabian, hallo Lisa. Ich bin Simon Eberle ist mein Nachname. Ich bin seit 2015 in Hongkong für die Firma Julius Bloom. Wir sind ein Beschlägehersteller aus Vorarlberg, Old School Business. Wir ziehen in Vorarlberg hauptsächlich und vermarkten weltweit Scharniere, Schubladen und andere Systeme, hauptsächlich für die Küchen, aber eigentlich für alle Möbel. Ich arbeite bei der Firma eigentlich schon länger, seit 2007, und bin eigentlich seit dort auch immer schon regelmäßig in Asien, vor allem in Südchina unterwegs.
Super, perfekt. Ja, Bloom ist so eines der Hidden Champions. Ich glaube, ich habe über 8000 Mitarbeiter der ganzen Welt unterwegs.
Ja, genau.
Und tolle Showrooms. Also ich kenne den aus Südchina beispielsweise.
Ja, den machen wir übrigens gerade wieder neu.
Ah, toll.
sind wir gerade dran. Ja, es ist so eine Firma, die Hidden Champion trifft es eigentlich recht gut. Wenige Leute kennen es, aber wir sind doch einer der Weltmarktführer oder der Weltmarktführer in unserem Segment. In unserer Branche kennt uns jeder. Aber ich sage immer, es gibt Berufe oder es gibt Sektoren, die sexier sind als wir machen Beschläge.
Nein, aber trotzdem glaube ich, sind wir super happy, dass du jetzt mit uns über das Thema Branding, Marketing und Sales sprichst, eben weil ihr da perfekt auftretet. Aber Lisa, vielleicht gehen wir gleich rein in die Fragen.
Absolut. Ja, vielleicht auch hier noch zum Hintergrund. Ihr seid ja seit 70 Jahren besteht ja Bloom Furniture, also dementsprechend und vor allem international. Also muss euer Marketing, Branding funktionieren. Und hier auch gleich mal die erste Frage zu Marketing in Hongkong. Wo und wie fange ich denn in Hongkong an? richtig Marketing zu machen? Was muss ich da unbedingt beachten?
Eine super schwere Frage. Ich glaube, ganz wichtig für Leute, die hier den Marktantritt versuchen, ist zu verstehen von Anfang an, ob sie sich auf Hongkong konzentrieren wollen oder ob sie Hongkong als Sprungbrett für wahrscheinlich Greater China dann schlussendlich verwenden wollen, weil die zwei Märkte sind super unterschiedlich. Hongkong ist ein Teil von China, es hat riesige Probleme und Spannung gegeben die letzten 1,5 Jahre, auch schon davor. Aber der Markt Hongkong funktioniert total anders, als das der Markt China tut. Also es gibt so viele Unterschiede. Ich glaube, man muss sich zuerst einfach bewusst sein, will ich mich auf Hongkong konzentrieren oder will ich Hongkong als Sprungbrett für Greater China?
Ja, das haben wir jetzt auch schon immer wieder gehört. Also höre ich das jetzt richtig raus, dass du auch sagst, auf jeden Fall, ich muss unterscheiden und dann gleich brauche ich zwei Ansätze, einmal für Greater China, Festland China und einmal Hongkong?
Absolut. Also nur als Beispiel, Hongkong hat eine eigene Sprache, Hongkong hat eine eigene Schrift, Hongkong hat eine eigene Welt, was Social Media angeht, also da ist eigentlich gar nichts gleich. Es kommt dann noch dazu, dass es durch die Spannung, durch die politischen, es gegeben hat, alles jetzt inzwischen eine politische Dimension hat. Also wenn man auf Mandarin oder auf Putonghua kommuniziert, trifft man eigentlich schon eine Aussage, die man vielleicht gar nicht treffen will. Das ist schon ein schwieriger Moment. Den Ansatz, den wir so gewählt haben für Hongkong, ist, dass wir völlig lokal sein wollen. Also wir haben nie irgendwelches Doppelprogramm gefahren in China und auch in Hongkong. Wir haben immer komplett lokalisiert alle Campaigns und Aktionen, die wir gemacht haben.
Ja, ich glaube, das ist super wichtig, was du gerade sagst, weil sehr viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die zum ersten Mal jetzt wirklich sich mit dem Thema Expansion nach Asien beschäftigen und jetzt zum ersten Mal darüber nachdenken, okay, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Hongkong und Festland China, die werden da jetzt nicht sofort dran denken, hoppla, da muss ich ja auch an die sprachlichen Befindlichkeiten denken. Also das ist, glaube ich, etwas, was ein super wichtiger Punkt ist, ja.
Ja, wir haben ja auch wir behandeln ja Festland China ja auch separat hier im Podcast als eigene Serie. Und dann konzentrieren wir uns in dem Fall jetzt mal auf Hongkong, weil du schon digitale Plattformen angesprochen hast. Wie erreiche ich denn zum Beispiel potenzielle Kunden? Welche Plattformen spielen hier eine Rolle? Ist das auch Google, Facebook? Sind das andere Plattformen in Hongkong? Kannst du uns da einen Überblick geben?
Ja, wir haben uns das Thema ganz genau angeschaut. Das letzte Mal 2017 haben wir so eine Digital Landscape Analysis gemacht, um genau die Fragen zu beantworten, um zu wissen, wo sind unsere Kunden, wie ist ihre Customer Journey, bei welchen Touchpoints können wir die abholen, und haben dann recht schnell gemerkt, dass Hongkong eigentlich gar nicht so anders ist als Europa. Hauptpunkt, den ich jedem hier empfehlen würde, ist, je nachdem, was er macht, ist natürlich Facebook, Instagram, das sind so die großen von den Suchmaschinen her. Es ist, glaube ich, 90% Google, 10% Yahoo, vielleicht 9% Yahoo, 1% chinesische Search Engines, aber es ist schon sehr ähnlich, die Infrastruktur, wie sie zum Beispiel in Österreich ist oder auch in Deutschland. Wie sie genutzt wird, da gibt es wieder Unterschiede. Also das ist schon sehr, vor allem was so Zeiten angeht. Ich hab so eine Statistik habe ich in meinem Kopf. Durchschnitt, man sagt ja fast schon 100% Smartphone-Durchdringung. In Hongkong ist das zum Beispiel 180%. Also hier hat schon jeder fast 2 Smartphones.
Okay. Ja, vielleicht können wir hier auch schon einsteigen in Stichwort Mobile-Only-Market und auch die Schnelllebigkeit. Das haben wir von unseren anderen Podcast-Gästen auch gehört, dass natürlich Hongkong die Kommunikation wahnsinnig schnelllebig ist, entsprechend auch der Geschäftsalltag, dass man Anfragen von Kunden sehr, sehr schnell beantworten muss. Ist das bei Marketing auch relevant oder wie ist hier der Ansatz in Hongkong?
Ja, absolut. Also die Geschwindigkeit ist enorm hier. Das kenne ich eigentlich aus keinem aus keinem anderen Land oder aus keinem anderen Markt. Das hat uns auch selbst teilweise, muss ich sagen, wir haben uns selber ein Bein gestellt. Als Beispiel, wir haben gesagt, okay, Facebook wollen wir jetzt auch präsent sein und wir wollen auch den Kunden anbieten, dass sie uns über Facebook kontaktieren können und fragen. Dann haben wir so einen Notfallplan gemacht und gesagt, okay, was passiert, wenn wir wirklich, wenn was Schlimmes passiert, wie reagieren wir, wer ist wann zuständig, auch am Wochenende. Wir waren ein kleines Team von 10 Leuten. Und obwohl wir eigentlich gut vorbereitet waren, wurden wir total überrannt von Nachrichten. 50 Nachrichten, was kostet das, was kostet das, was kostet das, wo kann ich es kaufen? Und dann, wenn wir mal länger als 2-3 Stunden für eine Antwort gebraucht haben, dann kamen gleich die negativen Kommentare. Was ist denn das überhaupt für ein Unternehmen? Ich habe mir Fragen gestellt und keine Antwort kommt. Und also die Geschwindigkeit ist schon wahnsinnig hier eingefordert.
Aha. 2-3 Stunden ist dann schon eine halbe Ewigkeit in Hongkong.
Ja, absolut.
Wie habt ihr das dann gelöst? Also klar, ihr habt diese Lösung aufgebaut. Ist natürlich ganz wichtig, auch Festlandchina, auch mit den Kunden so viel wie möglich zu kommunizieren, weil da auch zwischen den Kunden großes Vertrauen besteht, wenn mal schon wer was gekauft hat, etc. Da schaut man sehr auf die Bewertungen drauf.
Ja.
Wie habt ihr das dann gelöst?
Unsere Philosophie war dann, mir war wichtig, dass wir den Ansatz, den wir als Vorarlberger Familienunternehmen haben, dass wir den versuchen, unter Anführungszeichen ins Hongkongerische zu übersetzen und hier auch anzubringen. Also wir haben dann ganz ehrlich kommuniziert. Wir haben auch auf unserem Facebook-Account kommuniziert. Wir haben gesagt, wir sind ein kleines Team. Das ist neu für uns. Wir versuchen, jedem so schnell wie möglich zu antworten. Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, keine Bots zu verwenden, keine automatisierten Antworten zu haben, keine Standardfloskeln zu verwenden. Aber wir bitten um Verständnis, dass es teilweise einfach ein bisschen dauern kann. Und haben dann eigentlich gemerkt, dass das gar nicht so schlecht ankommt, die Ehrlichkeit. Das war denn ich war eher mobil als mein Team es war. Und ich habe dann auf eine chinesische Anfrage habe ich dann in Google übersetzt und gesagt, es tut mir leid, ich bin der Simon, ich verstehe dich nicht gut, aber die Betsy wird sich bei dir melden Montagmorgen, das verspreche ich dir. Das ist eigentlich ganz gut angekommen. Inzwischen läuft das recht rund.
Mhm. Das ist eine tolle Geschichte. Also ich glaube, das wären auch sehr viele Startups, wenn die dann nach Hongkong gehen und dann ein physisches Produkt auch haben oder auch eine Dienstleistung, werden die vor ähnliche Probleme gestellt werden. Und es ist gut, diesen Insider-Tipp dann gleich zu haben. Ja, China Speed, ja Hongkong Speed, aber diese österreichische, freundschaftliche, ehrliche und qualitativ hochwertige, also nicht Bots verwenden, kann dann da natürlich ein großer Faktor sein. Super spannend.
Ja, also für uns hat sich das total bewährt. Und dann, das haben wir dann später auch mitgenommen in den YouTube-Channel oder jetzt, wo wir versuchen, jetzt so unsere ersten Schritte auf Instagram zu gehen und haben eigentlich den gleichen Ansatz auf alle Plattformen mitgenommen. Und meiner Meinung nach bewährt sich das. Die Leute verstehen es und hören es manchmal gar nicht so ungern, wenn man sagt, du, ich weiß, du willst wissen, was das kostet oder wo du das kaufen kannst, aber heute ist Sonntag, unsere Leute sind alle bei ihrer Familie zu Hause. Sobald Montag ist, werden wir uns bei dir melden. Das kommt gar nicht so schlecht.
Und allein auch diese, einfach die Antwort, wir melden uns. Also auch wenn gerade jetzt in der Sekunde nicht eine Lösung gefunden werden kann, aber es wurde trotzdem geantwortet und darauf hingewiesen, dass an einer Lösung gearbeitet wird. Ich glaube, das ist auch einfach schon mal gut. Also man kann sich ruhig schon mal melden und muss nicht abwarten, bis dann die Lösung oder die Antwort da ist.
Ja, stimmt. Das ist so das Feedback, das wir bekommen haben. Also Hongkong ist extrem schnelllebig, aber der Level an Customer Service, also die Latte ist extrem niedrig. Ist wirklich, da haben wir so viel Pluspunkte gesammelt, einfach, dass wir versuchen, hier das Niveau, das wir aus Europa oder auch aus anderen Märkten ehrlicherweise kennen oder an uns selber, die Anforderungen, die wir an uns selber stellen, dass wir die hier auch haben wollen, das ist schon ganz eine andere Welt oft.
Mhm. Wie ist das nochmal mit den Bewertungen, so mit Rezessionen? Also wenn du dann sagst, Schnelllebigkeit ja, aber man kann ruhig auch Fehler eingestehen in dem Sinn?
Ja, das ist schon wichtig hier. Wir hatten nur einmal, also vor dem habe ich mich extrem gefürchtet, vor den Social Media Shitstorms. Die waren eine Zeit lang, waren die ganz modern. Also gefühlt jede zweite europäische Firma ist in einen reingerannt in Asien. Vor dem habe ich mich wirklich gefürchtet. Wir hatten einmal sowas, wo jemand, das haben wir später rausgefunden, mutwillig hat er ein Produkt von uns zerstört. Wir wissen nicht warum oder also es hat ausgesehen, als ob es explodiert wäre. Das gibt's, kann natürlich nicht passieren. Und der hat das dann überall gepostet, über alle unsere Social Media Kanäle. Und auch im Internet, auf Foren, bei Reddit war es dann eine Weile lang. Und wir haben uns bewusst dazu entschieden, dass wir es nicht löschen. Also wir haben es gelassen und haben überall drunter kommentiert. Wir wissen nicht, wie das passiert ist. Wir sind uns ziemlich sicher, dass das nicht natürlich ist, dass da jemand mutwillig was zerstört hat. Und das ist nicht unser eigentlicher Anspruch an Qualität. Also haben versucht zu erklären und offen zu kommunizieren. Und auch das ist eigentlich gut gegangen. Dann wäre mehr positive als negative Reaktionen.
Sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir so ein bisschen vielleicht machen wir einen kleinen Schwenk Richtung gelungenes Branding. Du hast geschrieben, wie ihr das Setup gemacht habt für Interaktion mit Kunden, After Sales etc. etc. Wie schaut jetzt aus deiner Warte aus deiner Erfahrung von den letzten 6 Jahren? Gelungenes Branding in Hongkong aus, worauf muss ich achten? Wo hast du schon kurz gesagt, ja, passt auf Schrift, auf Sprache etc. etc. Aber kannst du uns da noch ein paar Tipps geben?
Ja, das ist für mich eine schwierige Frage, weil es sind so die Basics einfach. Wir haben es eh schon angesprochen, schnell antworten, ehrlich antworten, kein Bullshit irgendwie erzählen. Versuchen, wirklich dem Kunden zu helfen. Das war so meine Aufgabe, als ich hier angekommen bin mit dem Team, das teilweise schon vor Ort war, irgendwie so dahin zu bringen, dass sie sagen, okay, wir wollen dem Kunden helfen. Wenn was nicht in Ordnung ist, dann ist es unsere Aufgabe, dem das richtig zu stellen. Wir wollen das so gut wie möglich machen. Ich als Beispiel, wir haben ganz viele Importküchen hier und die haben alle natürlich oder viele haben unser Produkt drin und wenn irgendwo mal was nicht funktioniert, dann machen die Schublade auf, sehen irgendwo Blumen und rufen bei uns ganz entrüstet an und sagen, das funktioniert ja nicht, obwohl die nie was bei uns gekauft haben, das kann aus Spanien kommen, aus Italien oder aus Deutschland oder wo auch immer. Und anfangs hatten dann so die Leute vor Ort gesagt, nee, das ist, was wir hier nicht verkauft haben, dafür gibt es keinen Service. Das haben wir dann umgestellt, hat uns wahrscheinlich den einen oder anderen Euro gekostet, aber ist auch ganz gut angekommen bei den Leuten. Wird vielleicht wieder ein bisschen ausgenutzt. Das ist auch so, dass die Eigenheit der Hongkong ein bisschen, dass sie ganz genau wissen, wo sie was rausholen können. Aber alles in allem glaube ich, dass sich das bewährt hat. Also die sind ja, ehrlich, die Qualitätsstandards von Österreich nicht kompromittieren. Das würde ich sagen, das sind so die wichtigen Sachen. Dann immer stetig drauf, Qualität ist wichtig, das Made in Austria für uns ein riesen Vorteil, was Marketing angeht, glaube ich, klar kommunizieren, nicht anfangen, das zu verbessern, aber trotzdem versuchen, so lokal wie möglich zu agieren. Das sind jetzt auch die üblichen Floskeln, aber es hat schon funktioniert.
Okay, super. Und ihr kommuniziert ja auch direkt mit den Kundinnen und Kunden. Wie ihr diese ganze Marketing-Analyse gemacht habt, habt ihr da auf lokale Agents oder Agencies zugegriffen? Habt ihr das im Corporate-Team von Blum gemacht? Wie war da euer Ansatz, damit ihr die lokalen Gegebenheiten verstanden habt? Habt ihr mit eurem lokalen Team das gemeinsam aufgesetzt? Wie war da so eure Herangehensweise?
Ja, also das war eigentlich ein guter Zufall. Wir haben das alles lokal gemacht mit unserem eigenen Team. Ich habe davor eine junge Frau eingestellt, die ist eigentlich frisch von der Uni gekommen, hat noch nicht viel Erfahrung gehabt. Die war dann ein paar Wochen da, kannte Blum ein bisschen, hat sich ein bisschen mit den Produkten ausgekannt und die haben wir dann zusammengespannt mit unserem Headquarter in Vorarlberg, um diese Digital Landscape Analysis zu machen und ihr so schon irgendwie das Ganze beizubringen. Wie sieht's denn mit, was machen unsere Mitbewerber, was machen unsere Kunden, was machen die Länder nebenan, wer, wo, wie, was. Und die hat dann eigentlich so 2-3 Monate, glaube ich, hat es gedauert und war schlussendlich für sie ein guter Case, um auch zu lernen. Also die hat da richtig viel gelernt damit und für uns war das Ergebnis natürlich auch wichtig.
Ich glaube, dass das auch ein sehr wichtiger Tipp ist, jetzt ganz kurz auch wegen der Zeit. Also wenn du jetzt ansprichst, Simon, 2-3 Monate, da sich schon noch darauf vorzubereiten und zu recherchieren. Also wenn ich das so sagen kann oder zusammenfassen kann, ist das auch an alle österreichischen Startups und Unternehmen sehr wertvoll, auch diese Zeit einzuplanen und einzurechnen, hier eine Marketingrecherche zu machen.
Absolut, würde ich auch machen. Man muss ja gar nicht mal so ins Detail gehen. Also im Nachhinein würde ich sagen, dass viele Sachen, die da rausgekommen sind dabei oder die wir zeitaufwendig recherchiert haben, hätte man wahrscheinlich schneller auch rausfinden können oder waren vielleicht teilweise eh schon klar im Vorhinein. Aber die Zeit, die man sich davor schon nimmt, den Markt kennenzulernen, das ist sicher gut investierte Zeit. Wenn man weiß, ist es aber auch so, wenn man dann da vor Ort ist, kommt es eh anders.
Ja, klar. Gut, Lisa, sollen wir zum nächsten Themenblock wechseln? Sales Tactics and E-Commerce?
Ja, sehr gerne. Also gerade was E-Commerce betrifft, also da ist ja Festland China, Hongkong, glaube ich, auch um einiges fortschrittlicher als der österreichische, europäische Markt. Wo ist oder in welchen Bereichen ist denn da Hongkong uns sehr voraus? Also wo kann Österreich noch was lernen?
Das ist für mich der größte Unterschied. Also wenn Leute kommen und glauben, in Hongkong spielt E-Commerce eine große Rolle, dann würden sie sich wahnsinnig täuschen. Es ändert sich jetzt gerade ein bisschen die letzten 2 Jahre, aber vor 5-6 Jahren war E-Commerce absolut überhaupt kein Thema hier. Hongkong ist eins der einzigartigen Sachen hier, ist, dass es für alles einen Ort gibt, an dem du es kaufen kannst. Also es gibt, wenn du dein Haus renovierst oder deine Wohnung, gibt es die Lockhart Road in Wan Chai, wo wir jetzt auch sind. Und da ist ein Fliesen, Boden, Türen, was es auch gibt für Renovierung, Farben, Elektrogeräte, die sind alle in so einem Cluster. Das Gleiche gibt's, wenn du Kostüme suchst oder wenn du Turnschuhe suchst, gehst du in die Sneaker Street in Mongkok. Es gibt für alles so ein Zentrum lokal und E-Commerce hat bis jetzt nicht die Wichtigkeit gehabt, hat auch nicht gut funktioniert. Amazon war hier nicht vor Ort. Die chinesischen Player, also Taobao, der große Player, die hatten immer wieder Schwierigkeiten mit über die Grenze liefern. Da haben sich die Hongkonger schon ein bisschen gewehrt dagegen. Jetzt würde ich sagen, die nächsten 2 Jahre startet. Es gibt jetzt auch den ersten lokalen E-Commerce-Player, also Hongkong TV Mall heißen die, die das ein bisschen vorantreiben. Jetzt kommt ein bisschen Schwung rein. Aber sonst ist Hongkong hier, vor allem im Vergleich zu Mainland China, komplett hinterher.
Spannend.
Ja, und China ist aber genau das Gegenteil. Also das muss ich euch nicht erzählen. Da ist ja E-Commerce ein Riesending. Für uns war es schwierig, weil wir bewegen uns in so einem Spannungsfeld. Also wir sind traditionell ein B2B-Unternehmen in Europa, Nordamerika und auch sonst fast überall auf der Welt als B2B-Unternehmen aufgestellt und versuchen aber so irgendwie B2C-Marketing zu machen zum Endkonsumenten, dass wir so ein bisschen Pull-Effekt auch erzeugen können. Ganz ein komisches, undefiniertes Spannungsfeld für uns.
Hast du hier auch, gerade was B2C-Marketing betrifft, eine Empfehlung, wenn ihr euch auch gerade darauf konzentriert, welche Strategie man da am besten angeht?
Ja, also hier ist es ganz wichtig, was wir vorgesagt haben, dass man lokal kommuniziert. Also wenn man mit dem Endkonsumenten kommunizieren will, hier in Hongkong, dann muss man Kantonesisch sprechen. Muss man traditional Chinese Schrift verwenden. Da kann man sich's nicht einfach machen und sagen, okay, die Hongkonger verstehen alle Mandarin, also nehme ich gleich die 2 Märkte in einem mit und spare mir das Cantonese. Das geht nicht. Das ist auch die ganze Ästhetik, die von der Bildersprache ist komplett unterschiedlich. Also wenn ihr euch unsere Bildersprache in China auf WeChat anschaut und dann schaut, was wir machen auf Instagram in Hongkong, obwohl es die gleiche Firma ist, gibt es riesige Unterschiede. Lokalisierung ist da ganz wichtig. Hm. Und wieder so drauf rumhämmern auf den Sachen, die den Leuten hier wichtig sind. Eine Marke, starke Marke, da stehen sie total drauf. Qualität, Made in Europe, das Abgrenzen von Mainland China, das sind Sachen, mit denen man hier weit kommt.
Mhm. Wenn du sagst Bildsprache oder auch der Markenname, kann ich diesen Firmennamen dann oder Markennamen einfach übersetzen oder muss ich auch darauf achten, dass das eine Marke ist und ein Name ist, der tatsächlich dann in Hongkong funktioniert?
Das ist auch wieder einer der großen Unterschiede. Wenn du in China, Mainland China, Geschäft machen willst, musst du deinen Namen auf Chinesisch übersetzen. Da mussten alle durch. Das geht den großen Outdoor-Herstellern so, also auch den wirklich stärksten Marken, sogar Coca-Cola übersetzen als seinen Namen in China auf Chinesisch. Ich glaube sogar, dass es ein legal requirement ist, aber kann mich täuschen. In Hongkong ist es komplett anders. Da würdest du deinen englischen oder den lateinischen Namen nehmen. Also wie auch immer du heißt, auf Österreichisch würdest du so behalten, würdest nicht den versuchen, ins Chinesische zu übersetzen. Mhm. Es interessiert die Hongkonger, wenn man sagt, ach, auch das so ein bisschen das ländliche, unbekannte, österreichische, das hat schon einen positiven Effekt hier, würde ich sagen.
Wie schaut es jetzt im B2B-Bereich aus mit Sales-Taktiken? Wie wichtig sind da Beziehungen? Wie wichtig sind da für euch größere Agents oder andere Vermittler in dem Bereich? Habt ihr da selbst den direkten Zugang zu den größten potenziellen Kunden? Wie würdet ihr das sehen in dem Bereich?
Ich glaube, dass sowohl in Hongkong als auch in China ist das so unsere große Stärke, dass wir gute Beziehungen haben, weil wir schon lange hier sind. Wir sind seit 2002 in China unterwegs und seit 2008 in Hongkong. Und wir sind eigentlich in beiden Märkten anfangs nicht über Agents oder über Distributors gegangen, sondern haben gesagt, wir wollen das direkt machen. Also da haben wir ganz viel Lehrgeld bezahlt. Und ja, ich weiß nicht, ob es immer der richtige Weg war, aber wir haben extrem viel gute Connections aufgebaut, von denen wir bis heute profitieren oder immer noch profitieren. Und das ist eigentlich ein Kino in Hongkong gleich. Was jeder sagt, das Guangxi, das Persönliche, das Vertrauen, wenn man mit jemandem schon öfters Geschäfte gemacht hat, dass die einem dann glauben, dass man nur das Beste will für beide, dass es nichts Kurzfristiges ist, dass man langfristig interessiert ist, an dem Markt vor Ort sein, mit den Leuten Geschäft zu machen, das ist schon sehr, sehr wichtig.
Mhm. Das klassische Win-Win wirst du wahrscheinlich dann öfters hören.
Ja, das kennst du auch. So ein paar lokale Unterschiede für mich, was ich von den Zeiten aus China kenne, ist die Trinkerei, die fürchterlichen Abende mit Karaoke singen und trinken bis zur Bewusstlosigkeit. Das habe ich in Hongkong kein einziges Mal kennengelernt. Hm. Also da ist hier so am Abend vielleicht das gepflegte Glas Wein, aber meistens eigentlich Tee. Also die meisten meiner Geschäftspartner hier trinken auch gar keinen Alkohol. Das ist schon anders als in China.
Ja. Das ist sicherlich ein großer Unterschied, gerade was ich so von meinen ehemaligen österreichischen Unternehmen, die ich betreut habe, gehört habe, kann das natürlich in Festlandchina öfters ausarten. Ich habe es ja selbst auch teilweise erleben dürfen, obwohl es auf politischer Ebene natürlich ein bisschen anders gestrickt ist. Gerade seit Xi Jinping ist das, glaube ich, mit den großen Trinkgelagen weniger geworden. Mao Tai ist da sicherlich nicht glücklich darüber, aber ja, ich glaube, es ist grundsätzlich nicht schlecht, wenn man aus einem Restaurant rauskommt. Ja.
Na, das sind die Unterschiede in Hongkong. Es ist schon, ich will nicht sagen professioneller, weil das so wertend klingt, aber es ist eher so, wie es wir in Europa gewohnt sind eigentlich. Mhm.
Was war dein größtes Learning, Simon? Also gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, das darf man auf jeden Fall nicht machen, das muss man auf jeden Fall vermeiden bezüglich Marketing und Sales in Hongkong?
Das ist eine schwierige Frage. Also Learnings gibt es unzählig viele. Was ich so für mich mitgenommen habe, ist, dass auch wenn es anstrengend ist, dass wir wirklich versuchen, die Vorteile oder die guten Seiten, die wir haben, als österreichische Unternehmen, vor allem wenn es kleinere sind, dass wir die wirklich auf denen insistieren, dass wir sagen, wir sind so, wie wir sind Österreich, wir versuchen uns so gut wie möglich anzupassen, aber wir verändern uns nicht komplett. Also das ist bei uns das mit der Qualität, das haben wir immer wieder, das war das ein Kampf auch mit den internen Leuten oder dass die Kunden gesagt haben, hör mal, bei uns wäre lieber, es wäre nicht so gut, aber es wäre dafür 10% billiger, dass wir so in die Schiene nicht reingelaufen sind und dass wir uns da lange dagegen gewehrt haben. Ich glaube, das war wichtig, dass wir so die österreichischen Wurzeln unserer Marke, dass wir die beibehalten haben. Das würde ich sagen. Ansonsten, es gibt so viel Sachen, die dann schief gehen. Aber das ist auch das Schöne hier, das mir so gefällt an der Kultur. Wenn man einen Fehler macht, ist auch absolut okay. Da geht nicht viel kaputt. Wir als kleines Beispiel, wir haben, nachdem Facebook gut lief und unser YouTube-Account gut lief, haben wir gesagt, jetzt nehmen wir mal ein bisschen Geld in die Hand und machen so einen richtig schönen Film. Und haben wir, ich glaube, 3-4 Monate haben wir daran gearbeitet und einen schönen Film von einer Familie gemacht, also eine echte Familie, die Frau war zum dritten Mal schwanger und die wollten umziehen. Und haben wir den Kauf von der Küche so von Anfang bis zum Schluss begleitet über Interior Designer und der die Küche dann eingebaut hat und alles. Und da habe ich gedacht, ja, das wird der Hammer jetzt, das wird super laufen. Kein Schwein hat sich interessiert für den Film. Wir wissen bis heute nicht, warum. Auf YouTube liegt er mit ein paar hundert Views, glaube ich. Während andere Clips von wie funktioniert die Höhenverstellung bei einem Scharnier, hat, ich glaube, 50.000 Views und der schöne Film hat ein paar hundert. Ja. Wir wissen nicht.
Gerade wo ihr so ein schönes Storytelling machen wolltet.
Das war so richtig mein Baby, ich war richtig stolz. Ja. Keiner will es sehen.
Ich glaube, auch der Trial and Error, den man auf ausländischen Märkten einfach immer wieder versuchen muss, um zu sehen, was funktioniert nicht. Ne? Also diese Erfolgsformel.
Ja, aber gehört auch dazu.
Ja. Super.
Gut. Ich glaube, Simon, da hast du uns schon einige Tipps gegeben und vor allem auch ein bisschen oder schöne Beispiele genannt, also gerade Fehlerkultur, dass man da ruhig auch Fehler machen kann, die auch akzeptiert werden oder da jetzt nicht so viel zu Bruch geht. Jetzt zum Abschluss stellen wir allen unseren Podcast-Gästen noch die Frage zum persönlichen Erfolgstipp. Hast du noch einen persönlichen Erfolgstipp, den du gerne österreichischen Unternehmen und Startups mitgeben möchtest?
Wenn sie nach Hongkong kommen,
genau.
Ich würde sagen, dass man sich wirklich auf den Kunden fokussieren soll. Dass man es dem Kunden so einfach wie möglich machen muss hier in Hongkong, weil die Ansprüche sehr hoch sind. Und je einfacher man es macht dem Kunden, umso mehr Erfolg wird man haben hier.
Super, perfekt. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Abschlusswort.
Absolut, ich kann dem nichts hinzufügen. Das sind schöne Abschlussworte.
Dann danken wir dir, Simon, für deine Zeit und wünschen dir eine schöne Nach-Neujahrszeit und genießt das schöne Wetter in Hongkong und wir hoffen, wir sehen dich mal, wenn wir in Hongkong wieder sind.
Absolut, ich bedanke mich bei euch. Ich war ganz umsonst nervös.
Danke dir, Simon.
Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast@gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup-Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen GEM Solutions und dem Global Incubator Network Austria, ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.